Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Hochzeiten und Beerdigungen mit Hunderten von Teilnehmern, Leben in engen Wohnungen. Für chassidische Juden in New York ist es ziemlich schwierig, die Abstandsregeln der Corona-Zeit einzuhalten. Chassidische Männer sind die mit Bart und Schläfenlocken. Wir hören gleich, was die Chassidim in New York tun, um ihr Image aufzubessern, und damit herzlich willkommen. Seit 1990 ist Deutschland wiedervereinigt, seit knapp 30 Jahren. Wir blicken zurück auf das Leben in der DDR. Die damalige Regierung des Landes meinte, eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus habe sie nicht nötig, denn die DDR sei ja ein antifaschistischer Staat. Dennoch war die Außenpolitik offen antizionistisch und neue Studien kommen zu dem Schluss, dass die Israelfeindlichkeit und Judenfeindlichkeit in der DDR noch viel ausgeprägter war als bislang angenommen. Jens Rosbach berichtet.
In der Deutschen Demokratischen Republik sind die Ursachen des Antisemitismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden.
Die DDR hatte mit Nazi-Vergangenheit und Rassenwahn gründlich aufgeräumt, propagierte Karl Eduard von Schnitzler immer wieder in seiner Fernsehsendung Der Schwarze Kanal.
Die Rassenfrage als Klassenfrage erkannt. Und schon wird das Unerklärliche erklärlich und verständlich. Deshalb ist der Antisemitismus in der Deutschen Demokratischen Republik kein Problem und unserer Jugend völlig fremd.
Herbst 1973. Die DDR liefert 12 MiG-Jagdflugzeuge samt Munition an die syrische Armee. Syrien beschießt damit im Yom Kippur-Krieg die von Israel besetzten Golanhöhen. DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker hat die Militärhilfe höchstpersönlich genehmigt. Dass deutsche Waffen Juden töten, stört ihn offenbar nicht. Kein Einzelfall. Jeffrey Herf, Professor an der Universität Maryland, sichtet seit Jahren DDR-Regierungsakten. So kann er heute als erster Forscher den enormen Umfang der Waffenlieferungen dokumentieren, die Ostberlin über Jahrzehnte hinweg Israels Feinden zukommen ließ, wie Syrien, Ägypten, Irak, Libyen sowie arabischen Terrororganisationen. Waffen, die zum Teil verkauft und zum Teil gespendet wurden.
750.000 Kalaschnikow Sturmgewehr, 120 MiG-Jagdflugzeuge, 180.000 Tretminen, 235.000 Granaten, 25.000 Panzerbuchsen und 25 Millionen Patronen unterschiedlicher Kaliber.
Weitere Ostblockstaaten, vor allem die Sowjetunion, leisteten noch mehr Militärhilfe. Denn sie betrachteten den jüdischen Staat, der von den USA unterstützt wurde, als amerikanische Speerspitze im Nahen Osten. So hetzten die DDR-Medien gegen den Zionismus und DDR-Diplomaten diffamierten Israel als rassistischen Staat, selbst in der UNO. Historiker Hörf resümiert in seinem vielbeachteten Buch »Unerklärte Kriege gegen Israel«, dass der jüdische Staat in den Augen der DDR keine Existenzberechtigung hatte.
Der jüdische Staat war ganz böse und hat keine moralische und politische Legitimität. So das Konsequenz musste sein, das Ende des jüdischen Staats.
Die Deutsche Demokratische Republik wird nicht nachlassen, die gerechte Sache des palästinensischen Volkes zu unterstützen,
proklamierte etwa Erich Honecker 1982 bei einem Treffen mit PLO-Chef Yasser Arafat in Ost-Berlin.
Für besonders wichtig halten wir die einheitliche Aktion der arabischen Staaten, aller antiimperialistischen und patriotischen Kräfte.
Die DDR drängte die eigenen jüdischen Gemeinden immer wieder, ebenfalls Stellung gegen Israel zu beziehen. So sollten nach einem Beschluss des Politbüros während des Sechstagekrieges prominente ostdeutsche Juden die angebliche Aggression Israels in einem offenen Brief verurteilen. Doch in einem einmaligen Akt des Widerstands weigerte sich ein Großteil. In der Nazizeit seien die Juden in Deutschland ermordet worden. Nunmehr ließen sie ihr Leben im Nahen Osten, begründete etwa der Verband der jüdischen Gemeinden in der DDR seine Verweigerung.
Die haben gesagt, wir haben die Erinnerung der Holocaust immer noch im Kopf und wir werden diesen Brief nicht unterschreiben.
Die DDR, offiziell ein antifaschistischer Staat, bekämpfte Israel durch Waffenlieferungen an seine Gegner, diffamierte den Zionismus und versuchte, jüdische Gemeinden zu instrumentalisieren. Hinter den Kulissen arbeitete Ost-Berlin selbst mit Neonazis zusammen. In seinem Buch Zielobjekt Rechts zeigt der Berliner Investigativjournalist Andreas Förster, wie das Ministerium für Staatssicherheit westdeutsche Rechtsterroristen in der DDR versteckte.
Sie erhielten Hilfe, sie erhielten Geld und es ging auch nicht darum, in der Bundesrepublik eine neonazistische Gefahr zu entschärfen oder eine rechtsterroristische Gefahr zu entschärfen. Wenn die da drüben welche Bomben zünden oder so, dann ist das nicht unser Problem.
So nahm die DDR 1981 den geflohenen Rechtsterroristen Udo Albrecht aus der Bundesrepublik auf, lotete eine Zusammenarbeit mit ihm aus und ließ ihn ungehindert in den Libanon weiterreisen. Försters Buch deckt auf, dass Albrecht bereits seit 1970 PLO-Aktivist war und Waffen an palästinensische Terrorzellen lieferte. Davon profitierte auch die Gruppe Schwarzer September, die zu jener Zeit den Anschlag auf die israelische Mannschaft im Münchner Olympischen Dorf vorbereitete. Professor Samuel Salzborn, Antisemitismusforscher an der Universität Gießen, bilanziert: Stasi- und Neonazi-Terroristen gingen, trotz aller ideologischen Gegensätze, eine pragmatische Koalition ein, um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen.
Und diese Feindbilder sowohl der Rechtsterroristen wie auch des Ministeriums für Staatssicherheit waren zu diesem Zeitpunkt eben auch Amerika und Israel. Man kann daran relativ deutlich sehen, dass der proklamierte Antifaschismus der DDR, den man sich immer auf die Fahnen geschrieben hat, dass der letzten Endes eine große Lüge gewesen ist und dass man nur ein Banner vor sich hergetragen hat, das mit der Realität nichts zu tun hatte.
Im sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat liefen sogar ehemalige NS-Täter frei herum, selbst einstige KZ-Aufseher. Das belegt die Studie Auschwitz und Staatssicherheit des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Darin findet sich eine ernüchternde Statistik. Im Vernichtungslager Auschwitz arbeiteten einst rund 8000 SS-Leute, von denen bis zu 6500 den Krieg überlebten. Von deutschen Gerichten angeklagt und verurteilt werden in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR lediglich 35 KZ-Täter. Dabei waren viele Auschwitz-Mörder nach dem Krieg in Ostdeutschland geblieben.
Bis auf wenige Ausnahmen ist nie systematisch nach NS-Tätern, auch nicht nach Auschwitz-Tätern in der DDR gesucht worden.
Henry Leide, der Autor der Studie, hat in der Rostocker Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde zahlreiche NS-Akten analysiert. Er räumt ein, dass auch die Bundesrepublik Nazitäter ungestraft davonkommen ließ. Allerdings habe sich der Westen nie damit gebrüstet, die braune Vergangenheit vorbildhaft aufzuarbeiten, im Gegensatz zur DDR. Bei seinem scheinheiligen Spiel habe Ost-Berlin sogar KZ-Täter als Stasi-Mitarbeiter angeworben.
Die Anwerbung von SS-Männern aus Auschwitz ist natürlich moralisch äußerst fragwürdig gewesen und kaum mit dem antifaschistischen Anspruch der DDR auf einen Nenner zu bringen.
Waffenlieferungen an arabische Staaten, Kooperation mit Terroristen, die Nichtverfolgung von NS-Mördern. Forscher gehen davon aus, dass der Arbeiter- und Bauernstaat nicht allein aus einer Logik des Kalten Krieges so handelte, sondern auch aus einer Judenfeindschaft heraus. Sozialwissenschaftler Salzborn spricht von einem sekundären Antisemitismus, der dazu diente, die eigene braune Vergangenheit zu relativieren. Dies habe sich etwa in einer Täter-Opfer-Umkehr ausgedrückt.
Das heißt ganz konkret gesprochen, dass der Staat Israel mit dem Nationalsozialismus verglichen wird, gleichgestellt wird, am Ende sogar behauptet wird, das, was der Staat Israel mit den Palästinensern mache, sei mindestens genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, als das, was der Nationalsozialismus mit den Jüdinnen und Juden getan habe. Und ein wichtiges Moment dabei ist gewesen, durch diese Täter-Opfer-Umkehr, die man betrieben hat, damit auch die eigene Schuld, die eigene Verantwortung abzuwehren.
Der Gießener Professor erinnert daran, dass es in der DDR neben der staatlichen Israel-Feindschaft auch Alltagsantisemitismus gab, geschändete jüdische Friedhöfe und eigene Neonazis. Die offizielle Geschichtsbewältigung mit ihren Kranzniederlegungen und Gedenkstättenbesuchen sei oft formelhaft geblieben. Nach Ansicht von Salzborn haben in den DDR-Familien die Kinder kaum gegen die Nazi-Eltern rebelliert. So seien viele rechte Denkmuster in Ostdeutschland bis heute nicht aufgearbeitet worden.
weshalb quasi gerade die Bevölkerung dafür sehr, sehr viel empfänglicher ist für solche Einstellungen, wie sie die AfD und andere vertreten. Das hat damit zu tun, dass es eine lange intergenerationelle Tradierung solcher Einstellungen gibt. Aber viele sehen es nicht und thematisieren es nicht.
Der Wissenschaftler fordert eine differenziertere Sichtweise auf die Historie. Natürlich sei die DDR ein autoritärer Staat gewesen. Gleichwohl habe es auch Übereinstimmungen gegeben zwischen Regierung und Volk. So seien die staatliche Israel-Feindschaft und der Antizionismus von der Bevölkerung teilweise mitgetragen worden, erklärt Samuel Salzborn. Ein längst nicht abgeschlossenes Kapitel, resümiert der Forscher, selbst 30 Jahre nach Mauerfall.
Na, ich glaube, so traurig das auch ist, ich glaube, dass wir in Bezug auf die Frage des Antisemitismus in der DDR nicht am Ende von Forschung, sondern am Anfang von Forschung stehen.
Antisemitismus und Antizionismus in der DDR und ein Ausblick in die Gegenwart, Jens Rosbach über neue Studien zum Thema. Wenn jemand in der Zeitung oder im Netz Juden abbilden möchte, dann sind oft Chassidim zu sehen. Denn sie sehen so aus, wie man sich in Deutschland Juden allgemein so vorstellt. Männer tragen Bart und Schläfenlocken, Frauen oft Perücke, blickdichte Strumpfhosen und Röcke, die auf jeden Fall das Knie bedecken. Chassidische Juden leben häufig mit vielen Personen in kleinen Wohnungen. Und wenn ein chassidischer Rebbe stirbt, so heißen die Rabbis bei ihnen, dann folgen oft Hunderte seinem Sarg. Und selbstverständlich sind chassidische Hochzeiten riesig. Da ist es schwer, die Abstandsregeln der Corona-Zeit einzuhalten. Und in der Tat standen die Chassidim in New York bei Beerdigungen in letzter Zeit oft dicht gedrängt. Und was tun sie, um ihr Image aufzubessern? Sie spenden Blutplasma. Aus New York, Heike Braun.
Wer zwischen Williamsburg und der 13. Avenue in Brooklyn unterwegs ist, bemerkt schnell, hier ist etwas anders als im restlichen New York. Männer und Jungen mit langen schwarzen Mänteln, schwarzen Hosen, weißen Hemden, großen Hüten und Schläfenlocken bestimmen das Straßenbild. Bei vielen Frauen sind Knie und Ellenbogen bedeckt und sie tragen Perücken, Kopftücher, Mützen oder Hüte. Untereinander wird oft Jiddisch gesprochen, denn viele Menschen hier sind orthodoxe chassidische Juden. Chassidim bedeutet die Gottesfürchtigen. Die Chassidim sind Fremden gegenüber momentan noch zurückhaltender als sonst, sagt Samuel Fischer, dessen Familie vor 100 Jahren nach Brooklyn auswanderte.
There was lots of speculation that never developed into anything.
Wir chassidischen Juden haben uns in den letzten Jahren immer mehr zurückgezogen. Darum gibt es auch so viele Spekulationen über uns. Jetzt, wo bei uns Corona so heftig ausbrach und es auch viele Tote gab, werden wir sofort wieder denunziert. Und es ist schlimm für uns, aber wir sollten nicht vergessen, dass wir einmal hier in Amerika und in Brooklyn eine Zuflucht fanden und dass wir hierher kamen wegen der Religionsfreiheit im Land.
Religious freedom does that. It just opens the door.
Samuel ist streng gläubig und darf nicht lügen. Noch weniger darf er seine Glaubensbrüder kritisieren, egal was sie tun. Sobald in seiner Gemeinde Regeln und Gesetze verletzt werden, hat der wahrheitsliebende gläubige Mann ein Problem. Der 66-Jährige ist schwarz-weiß gekleidet. Er vermeidet den direkten Blickkontakt, während er spricht, und senkt beim Antworten leicht den Kopf, sodass die Hutkrempe die Augen verdeckt. Als im April eine große Beerdigung für einen Rabbiner stattfand, der an Covid-19 gestorben war, war auch Samuel dabei. Dicht gedrängt und zum Teil ohne Mundschutz folgten die Menschen der Beerdigung. Tagelang waren negative Schlagzeilen darüber in TV und Internet, bedauert Samuel.
Die Medien haben berichtet, es wären Tausende von uns gewesen. Ich sage, es waren ein paar Hundert. Zur gleichen Zeit lagen unweit von hier im Central Park die Menschen auf den Decken, dicht an dicht. Über die gab es keine Hassberichte. Über uns Hassiden schon.
Der Bürgermeister von New York hatte sich persönlich via Twitter mit scharfen Worten gegen große Menschenversammlungen ausgesprochen. Er nannte dabei ausdrücklich das chassidische Begräbnis in Williamsburg als denkbar schlechtes Beispiel. Für diesen Tweet erntete New Yorks Bürgermeister harsche Kritik von den New Yorker Juden. In der Weltmetropole leben über 2 Millionen Juden. Schätzungen zufolge gibt es alleine in Brooklyn 100.000 größtenteils chassidische Juden, die meisten davon im Stadtteil Williamsburg. Dass bei Begräbnissen schnell einmal tausende orthodoxe Juden einen Trauermarsch begleiten, ist absolut üblich, sollte aber in Zeiten von Corona nicht sein, meint Sarah, eine chassidische Frau aus Brooklyn. Sie gehört zur Gruppe der Satmarer. Sie sind diese Straße heruntermarschiert. Es waren wirklich viele, sagt Mara Chassiden dabei. Das jüdische Leben in den USA ist vielfältig. Es gibt auch unter den Orthodoxen einige, die moderner leben. Jude ist nicht gleich Jude, chassidisch ist nicht gleich chassidisch. Bei den Chassiden gibt es die Chabad, Satmar und Bobov. Zu erkennen an den Hutformen der Männer und der unterschiedlich modernen Kleidung der Frauen. Wir Satmarer sind die strengsten, sagt Sarah und beginnt zu flüstern. Würde ich meine Gemeinde einmal verlassen, dürfte ich nie mehr zurückkommen. Kurz vor der Trauerfeier hatten noch Tausende vom Covid-19 genesene Juden Blut gespendet, weil in ihrem Plasma Antikörper vermutet werden. Auch diese Bilder gingen um die Welt. Männer mit Schläfenlocken und einer Nadel in der Vene saßen auf Krankenhausliegen und spendeten Blut. Das geschah nicht ganz ohne Eigennutz, geben Sarah und ihre Tochter Esther zu. Esther arbeitet im Maimonides Medical Center in Brooklyn und kennt sich aus. Es ist nicht so ganz korrekt. Wenn das Bild entsteht, die Chassiden hätten völlig uneigennützig Blut für Plasma gespendet, sagt die 18-jährige Esther und lächelt. Nach wie vor erkranken auch noch viele chassidische Juden in Brooklyn an Corona. Auch für die ist das Plasma bestimmt. Unter den New Yorkern kam die Blutspendenaktion sehr gut an, sagt Esther. Doch nur wenige Tage später schlug die positive Stimmung wieder um, als die Chassiden statt Blut zu spenden ihren Rabbiner bestatteten, erzählt Samuel Fischer.
Das war sicher nicht richtig. Es ist aber sehr schwer für uns hasidischen Juden, dass wir uns mit weniger als 50 Personen treffen. Ich selbst habe 10 Kinder. Bei uns wird nicht verhütet. Alle meine 12 Geschwister haben ebenfalls mindestens 10 Kinder. Meine Frau hat 11 Geschwister. Allein auf Familienfeiern kommen da schnell schon mal 200 bis 300 Menschen zusammen. Corona ist für uns Hasiden tatsächlich eine große Herausforderung.
Für hasidische Juden in New York wird es in Corona-Zeiten ein Drahtseilakt sein, jüdische Feste zu feiern und dabei Menschenansammlungen zu vermeiden.
Hasidische Juden in New York in der Corona-Zeit, Heike Braun hat berichtet.